ARD.
Die Hamas lässt heute die israelischen Geiseln frei. Ein erster Schritt zum Frieden?
Es ist Ferienzeit, warum der Herbst die neue Trendsaison fürs Reisen ist.
Und Putzen nach der 6. Schulstunde, wie Schülerinnen und Schüler ihrer Stadt beim Sparen helfen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen schönen Wochenstart wünschen euch Magdalena Bienert und Uli Spinrad. Wir sind heute wieder da. Heute ist der 13. Oktober.
Genau, guten Morgen. Und wir schauen uns allererstes natürlich in den Nahen Osten. US-Präsident Trump hat den Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen für beendet erklärt. Die letzten Geiseln, die sich noch in der Gewalt der Hamas befinden, sollen am frühen Morgen freikommen.
Ja, das klingt erstmal gut. Trump ist am Wochenende auch gefeiert worden, in Tel Aviv zum Beispiel bei einer Kundgebung. Aber ob der Krieg jetzt wirklich schon als beendet erklärt werden kann, das müssen wir erstmal abwarten. Es ist jedenfalls so, dass die Waffenruhe seit 3 Tagen anhält und die israelische Armee sich auch schon ein Stück weit aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat, aber sie kontrolliert ihn immer noch in großen Teilen.
Ja, und heute sollen die 20 noch lebenden Geiseln der Hamas nach Israel zurückgebracht werden. Insgesamt sind noch 48 Menschen in der Gewalt der Hamas, aber ob die Toten auch heute schon überbracht werden, ist noch nicht ganz klar. Es sind unter den Überlebenden auf jeden Fall auch einige deutsche Staatsbürger. Vor allem sind es alles jüngere Männer, die Geiseln. Und heute Morgen sollen sie eben durch das Rote Kreuz an Israel übergeben werden.
Ja, ich habe gerade eben auch schon Live-Bilder gesehen im Fernsehen. Da stehen so Busse, Kleinbusse bereit mit Menschen vom Roten Kreuz und die warten. Also Stand jetzt, kurz nach 5 Uhr am Morgen, wird noch gewartet.
Genau, wenn ihr den Podcast hört, kann es sogar schon soweit sein, dass die ersten wirklich zurückgebracht worden sind. Und die große Frage ist natürlich, wie geht's den Geiseln? Diese Frage stellt sich auch Elisabeth Paul von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Aachen. Und ja, sie hat gemischte Gefühle zu diesem sogenannten Friedensplan.
Ich bin da äußerst skeptisch. Ich freue mich, wenn erstmal das Töten und das Sterben aufhört auf beiden Seiten. Und ich freue mich, wenn die Geiseln freikommen, aber die Freude ist sehr, sehr gedämpft, weil ich nicht weiß, in welchem Zustand die Menschen sein werden, weil die letzten Geiseln waren schon in einem erbärmlichen Zustand.
Und schon früher freigelassene Geiseln hatten ja unter anderem von Folter und wirklich schweren Misshandlungen erzählt.
Im Gegenzug soll Israel ja knapp 2000 palästinensische Gefangene zurückbringen. Die aktuellen Entwicklungen sind auf jeden Fall Grund zur Hoffnung, aber es gibt eben auch noch weitere Schritte, die für einen dauerhaften Frieden notwendig wären. Und da gibt es auf jeden Fall noch große Streitpunkte.
Ein Vertreter der Hamas hat zum Beispiel schon erklärt, dass die Terrororganisation nicht ihrer Entwaffnung zustimmen werde. Und ein nächster Schritt wäre außerdem auch der komplette Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen. Und der israelische Verteidigungsminister hat bei X gepostet, dass nach der Rückführung der Geiseln alle Tunnel der Hamas zerstört werden sollen. Es weiß aber eigentlich niemand so genau, wie viele es von diesen unterirdischen Verbindungen überhaupt noch gibt.
Also vieles unklar, da gibt es die Streitpunkte und dann ist da ja auch immer noch die große Frage, wie es im Gazastreifen weitergeht, also mit dem Wiederaufbau. Weil man muss es ganz klar sagen, der Gazastreifen ist nur noch Schutt und Asche. Dieser Mann hier beschreibt die Lage, als er zu seinem Haus zurückgekehrt ist.
Die Zerstörung ist unbeschreiblich. Es liegt fast alles in Trümmern. Hier kann man nicht mehr leben. Früher war ich in 3 Minuten von meinem Haus aus an der Straße. Jetzt musste ich mehr als eine Stunde lang über Trümmer klettern, um die Trümmer meines Hauses zu erreichen.
Wie er sind in den letzten Tagen seit der Waffenruhe am Freitag schon hunderttausende Menschen nach Gazastadt zurückgekehrt. Und sie stehen da vor dem Nichts, weil vieles nicht mehr da ist. Aber es soll eine Wiederaufbaukonferenz geben. Das hat zum Beispiel auch schon die deutsche Entwicklungsministerin angekündigt.
Immerhin sind auch wieder Hilfslieferungen im Gazastreifen angekommen. Täglich sollen es 600 Lkw sein. Und von israelischer Seite heißt es, dass diese Lkw auch zwischen dem Norden und dem Süden vom Gazastreifen wieder ungehindert unterwegs sein können. Und am Dienstag soll wohl der Grenzübergang Rafah auch wieder teilweise geöffnet werden. Das ist der einzige Grenzübergang raus aus Gaza, der nicht nach Israel führt, sondern nach Ägypten.
Und in Ägypten treffen sich heute auch viele Staats- und Regierungschefs, unter anderem auch der Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Präsident Macron und der britische Premier Starmer. Das soll wohl vor allem schöne Bilder erzeugen, sagt unsere Korrespondentin vor Ort, die dann auch zeigen sollen, wir, also die Weltgemeinschaft, die steht hinter diesem Deal. Aber noch viel interessanter ist wohl, wer nicht kommt, nämlich Vertreter der Hamas und Vertreter von Israel. Und das zeigt eben auch, wie schmal dieser Grat ist, der zu einem dauerhaften Frieden führen soll und wie weit der Weg dahin auch tatsächlich noch ist.
Und vor dem Treffen in Ägypten will Donald Trump noch eine Rede im israelischen Parlament halten und sich davor wohl für 15 Minuten mit den Angehörigen der Geiseln treffen. Viele US-Präsidenten haben sich ja wirklich mit ihren jeweils ganz eigenen Friedensplänen an diesem komplexen Nahostkonflikt ja als Vermittler die Zähne ausgebissen, muss man sagen. Und dass Trump jetzt tatsächlich derjenige ist, der so weit gekommen ist, muss man ihm lassen, das ist schon bemerkenswert.
Und wie dieser Prozess weitergeht in Sachen dauerhafter Frieden, ob er kommt, wie die Schritte sich entwickeln, das könnt ihr natürlich jederzeit 24/7 auf tagesschau.de nachlesen. Und wir halten das für euch auch im Blick und erzählen euch, wenn es da was Neues gibt.
Unsere Kurznachrichten.
Die Armeen der NATO-Staaten üben ab heute, wie sie ihr Gebiet mit Atomwaffen verteidigen können. Mehr als 70 Flugzeuge und etwa 2000 Soldaten sind beteiligt. Die Bundeswehr schickt 7 Kampfjets, die in der Lage sind, US-Atombomben zu transportieren. Und das Manöver findet jedes Jahr statt, diesmal vor allem über der Nordsee. Die Übung läuft insgesamt dann 2 Wochen.
Die Stadt Hamburg muss 5 Jahre früher als bislang geplant klimaneutral werden, und zwar bis 2040. Dafür hat die Mehrheit bei einem Volksentscheid gestimmt. Die Politik muss sich jetzt an die strengeren Klimaziele halten. Unter anderem sollen jährliche Obergrenzen für den CO2-Ausstoß festgelegt werden. Fridays for Future hatte den Volksentscheid initiiert. Mehr als 160 Verbände und Unternehmen haben die Klimaaktivisten dabei unterstützt. Die meisten politischen Parteien in Hamburg waren dagegen.
Frankreich hat wieder eine neue Regierung. Der bisherige Premierminister Sébastien Lecornu war vor kurzem ja zurückgetreten, wurde aber kurz darauf von Präsident Emmanuel Macron wieder zum Premier ernannt. Und jetzt sind auch alle Ministerinnen und Minister bekannt. Diese Regierungskrise in Frankreich hält ja schon länger an und besonders die hohen Staatsschulden sind immer wieder ein Problem und es ist schwierig, einen Haushaltsplan zu beschließen.
So, es sind Herbstferien, hier bei mir in NRW auf jeden Fall schon und auch in Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die anderen Bundesländer, die haben schon Ferien oder kommen noch. Ich glaube, bei dir in Berlin kommt es noch, ne?
Genau, eine Woche noch.
Ja. Gerade ist also Reisezeit, das konnte man am Wochenende auch schon ganz gut am Flughafen Düsseldorf sehen. Da war es ziemlich chaotisch, weil die Gepäckbänder zeitweise kaputt waren. Und gleichzeitig war aber gestern der stärkste Reisetag im ganzen Jahr. In den Sommerferien ist es wahrscheinlich so, dass es sich ein bisschen mehr verteilt über die Wochen. In den Herbstferien starten alle direkt am Anfang in den Urlaub und da war es chaotisch in Düsseldorf.
Ja, ich glaube auch der Herbst ist ein bisschen sowas wie der neue Sommer vielleicht. Das sagt auch Maria Linhoff. Sie hatte früher mal ein Reisebüro im Sauerland und ist heute Vorsitzende des Verbandes unabhängiger, selbstständiger Reisebüros.
Es hat sich so ein Trend entwickelt, weil die Menschen vergleichen ja, es geht zum Herbst. Also die Zahlen sind sprunghaft angestiegen, wobei man immer sagen, es ist ja preiswerter, gar keine Frage, die Kinder haben Herbstferien, aber man muss auch früh genug buchen.
Dass es günstiger ist im Herbst, liegt einfach daran, dass Nebensaison ist. Also um es mal konkret zu machen, ein gutes 4-Sterne-Hotel in der Türkei, das kriegst du schon so für 370 Euro für 5 Tage. Und klar, im Sommer kannst du da locker 10-20% draufschlagen. Und weil vieles teurer geworden ist, ist das dann wirklich wahrscheinlich für viele ein Grund, lieber im Herbst zu buchen, weil du da sparen kannst.
Ja. Es gibt Leute, die machen Städtetrips im Herbst, so wie die hier.
Es geht nach London. Ein Städtetrip mit meiner Mama. Also ganz entspannt, 3 Tage.
Im Herbst mal eine Woche nach Paris. Noch nie in der Stadt gewesen bis jetzt. Mal eine Woche freikriegen und dann einmal zusammen hin mit Freunden, ja.
Nach Bad Sassendorf. Mal entspannen und Wellness machen.
Im Herbst Paris war ich auch letztes Mal. Letzten Herbst, das war schön.
Meinst du, Paris schlägt Bad Sassendorf? Ich weiß es nicht. Jedenfalls.
Dazu kann ich nichts sagen, da war ich noch nie.
Wir wollen es auch nicht werten. Wir haben gesagt, es gibt Leute, die machen so Städtetrips, aber es gibt eben auch Leute, die jetzt vor allem im Herbst ins Warme fliegen oder fahren, weil es da eben warm ist und nicht mehr so heiß wie im Hochsommer, genau. Also Türkei, Griechenland, Spanien. Im Sommer ist das für einige schon unerträglich geworden. Jetzt ist es aber noch ganz schön sommerlich und sogar auch noch badewarm.
Ja, wobei man kann auch Pech haben. Ich habe aus persönlichen Gründen das Wetter in Spanien auch gerade im Blick. Und an der Mittelmeerküste oder auch auf den Inseln Ibiza und Formentera gibt es gerade wirklich heftige Unwetter mit Überschwemmungen. Zum Glück stand jetzt noch keine Toten oder Verletzten. Aber natürlich stellt man sich einen Urlaub da ein bisschen anders vor.
Ja, das stimmt. Der Vorteil an der Nebensaison jetzt ist natürlich auch, dass es nicht so überlaufen ist wie im Hochsommer. Einige Regionen haben auch die Saison verlängert, zum Beispiel auf den spanischen Ferieninseln. Das heißt, Hotels, die früher eigentlich mal im Herbst zugemacht haben, die sind jetzt noch länger geöffnet. Und auch die Airlines, die bieten zusätzliche Flüge an im Herbst, um die Nachfrage zu bedienen.
Du bist doch auch morgen im Urlaub quasi.
Ab morgen, genau. Ja, wir hatten tatsächlich auch überlegt, mal Türkei oder Ägypten oder sowas auszuprobieren. Haben wir noch nie gemacht. Und im Sommer wäre mir das jetzt persönlich auch zu heiß. Aber irgendwie sind wir da nicht so richtig in die Pötte gekommen. Und jetzt geht es dann halt nach Österreich.
Ja, auch schön.
Aber da hat es letzte Woche geschneit. Das ist das komplette Gegenteil. Ja. Aber naja, mal gucken. Wir erwischen zum Glück auch noch die letzten Tage der Hütten. Die machen ja auch im Herbst zu. Aber ein bisschen können wir noch das Feeling haben.
Könnt ihr noch ein bisschen rumhängen, in die Berge starren und dabei einen geilen Kaiserschmarrn essen.
Oh ja, ich werde dir ein Bild schicken.
Oh, lecker. Ich liebe das Essen.
Ganz anderes Thema. Kannst du dich noch an diese ekligen Tafelschwämme früher in der Schule erinnern?
Oh, wie ich die mal so mit spitzen Fingern, so mit zwei, nur mit dem Daumen und dem Zeigefinger. Und dann sind sie runtergefallen, weil du natürlich keinen Griff dafür hattest, ekelhaft.
Was da für Viren und Bakterien drin gelebt haben müssen.
Wer heute. Wobei gibt es teilweise heute noch, ne?
Gibt es, glaube ich, noch, ja. Eigentlich unglaublich, dass man das früher vielleicht auch mal freiwillig gemacht hat, vor allem in der Grundschule, um vielleicht ein bisschen sich einzuschleimen bei der Lehrerin. In Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg ist das jetzt auch ein Thema, aber weil es da eben nicht um Freiwilligkeit geht. Der Oberbürgermeister hat nämlich die Idee in den Raum geworfen, dass die Schülerinnen und Schüler nach dem Unterricht ein bisschen beim Saubermachen der Schulen helfen. Also Tafelputzen wäre noch vorhanden oder vor allen Dingen auch den Klassenraum kehren, um damit Geld zu sparen, das die Kommune eben nicht hat.
Man könnte auch darüber nachdenken, dass die eine Klasse dann ihre Klassenräume macht und dann aber auch ums Schulhaus herum irgendetwas noch macht. Ich meine, hier liegt überall, sehe ich, Papiertücher und Müll und Einweggeschirr.
Richard Arnold heißt der Mann und er hat die Schulen gebeten, das umzusetzen. Und an einem Gymnasium wird das wohl auch schon so gehandhabt. Wir haben noch ein paar Zahlen dazu für euch. Er hat nämlich gerechnet und kommt zu dem Ergebnis, dass seine Stadt 200.000 bis 250.000 Euro im Jahr sparen könnte, wenn die Schülerinnen und Schüler mit anpacken würden. Plus nochmal 50.000, wenn man das Konzept auch in anderen öffentlichen Gebäuden umsetzen würde. Durch die Angestellten natürlich nach Feierabend nochmal durchfeudeln. Ihr könnt euch vorstellen, dass das für Diskussionen gesorgt hat.
Ja. Nicht nur Diskussionen, sondern auch Kritik hat das ausgelöst, aber damit hat Arnold auch ehrlicherweise schon gerechnet.
Einige Eltern, die das natürlich nicht gut finden, also die ganzen Helikoptereltern, die Pampers-Eltern, die werden das alle nicht so gut finden, das ist mir schon klar. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass wir uns Gedanken machen, wie ordnen wir unser Gemeinwesen neu?
Also das ist ein Punkt. Ihm geht es vor allem darum, dass sich die Bürgerinnen und Bürger selbst ein bisschen mehr einbringen. Sonst könne die Gemeinschaft eben nicht funktionieren, meint er. So sieht das auch die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper. Sie sagt, es gehe im Kern um eine Wertediskussion. Also sind wir bereit, etwas in die Gemeinschaft zu investieren, ohne gleich nach einer Gegenleistung zu fragen.
Und sie hat auch gesagt, dass es geht natürlich nicht ums Toilettenputzen, geht schon gar nicht allein wegen der Hygienevorschriften, aber es gehe eben um so eine berechtigte Frage wie, was tun wir, um unser Zusammenleben verträglich und produktiv zu gestalten und zwar alle miteinander, also nicht nur Schülerinnen und Schüler. Und ein Schulleiter aus einer anderen Stadt in Baden-Württemberg sagt dazu:
Alle haben gesagt, ja, das ist etwas, das können wir gut leisten und es ist uns lieber, wir machen so eine Leistung und behalten Schulsozialarbeit in der Schule, als dass an der Schulsozialarbeit gekürzt wird.
Die Schülervertretung Baden-Württemberg hält diese Idee dagegen für unsinnig. Es gäbe im eng getakteten Schulalltag gar keine Zeit für Reinigungsarbeiten. Auch Elternvertreter haben diesen Vorschlag abgelehnt. Die Finanznot der Kommunen müsse politisch gelöst werden und dürfe quasi nicht auf dem Rücken ihrer Kinder ausgetragen werden.
Also der OB aus Schwäbisch Gmünd hat auf jeden Fall eine Debatte losgetreten, wobei ehrlicherweise ich kann die Aufregung gar nicht so richtig verstehen, weil früher war es ja auch so, erinnere ich mich, wer Mist gemacht hat und irgendwer hatte immer Mist gemacht, der musste dann als Strafe entweder den Klassenraum fegen oder die Tafel putzen. Also hat man da irgendwie schon was zu beigetragen, wobei natürlich trotzdem dann nachher noch die Putzkräfte kamen und das auch nochmal gemacht haben. Aber es war halt eben bei uns damals auch eine pädagogische Maßnahme und keine grundsätzliche Pflicht für Schülerinnen und Schüler. Vielleicht ist das der entscheidende Unterschied.
Ja, also ich meine, das Tafelputzen fällt ja in den meisten Schulen wahrscheinlich schon weg, weil es inzwischen überall Whiteboards gibt. Das wäre schon mal ein guter Punkt, dass man diese Schwämme nicht mehr...
Das wäre wirklich gut.
So, und immer wenn wir im Herbst stecken, es war letztes Jahr irgendwie auch so, erinnere ich mich, häufen sich gefühlt Tiermeldungen. Diesmal ist es eine gute. Es ist ein entlaufener Elch wieder zurück, eingefangen worden. Er heißt Erwin und er ist jetzt im Tierpark in Pforzheim. Hallo Erwin.
Ja, Erwin ist offenbar tagelang durch den Schwarzwald spaziert, hat sogar ein Garagendach erklettert. Wie dieser Jungbulle ausbüchsen konnte, das weiß keiner so richtig. Apropos ausbüchsen. Magda, wir haben es schon gesagt, ja. Ich bin weg, ich gehe in den Urlaub, ich büx aus. Du bleibst noch und bis morgen mit Moritz da, ne?
Genau, Moritz und ich sind morgen für euch wieder früh am Start. Bis dahin und Uli, bis bald.
Du kriegst die Bilder vom Kaiserschmarrn. Mach's gut, tschö.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.